Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Vom Glück Gesinnungsethiker zu sein. An sauberen Händen besteht kein Mangel. Die Gesinnungsethiker sind Legion. In einer Sintflut von guten Absichten werden wir ersaufen. Es gab einmal einen Mann, der höchst erfolgreich einen anderen Weg ging. Ein Beitrag unseres Gasttrommlers Leo Ensel. Ich wäre auch gerne Gesinnungsethiker. Stell mir das richtig toll vor. Es muss ein gutes Gefühl sein, immer auf der richtigen Seite zu stehen, mit flammender Leidenschaft das Böse und die Bösen anklagen, die Lauen aufrütteln und ihnen ins Gewissen reden. Keine Nacht würden sie mehr schlafen. Das gesamte Elend dieses Planeten, ich würde es liebend gerne auf meine schmalen Schultern laden und die ganze Welt würde es sehen. Nie mehr wäre ich alleine. Eine ganze Partei, die gerade bei Wahlen von einem Triumph zum nächsten eilt, nein, ich meine nicht die AfD, würde mir Rückhalt geben. Und die nötige Infrastruktur dazu? Ich wäre angesehen. Meine Reputation wäre unanfechtbar. Mit zunehmendem Alter würde man mich mit Ehrungen überhäufen. Und sollte irgendwann doch noch die Katastrophe eintreten, sollten die Bösen eines Tages doch obsiegen? Mein Gewissen wäre rein. Alles nicht in meinem Namen. Ich jedenfalls hätte rechtzeitig davor gewarnt. Ja, es wäre schon schön, Gesinnungsethiker zu sein. Sie haben das Wort Gesinnungsethiker schon mal gehört, wissen aber nicht mehr so genau, was es damit auf sich hat? Also, vor etwas mehr als 100 Jahren, im Januar 1919, hielt der Soziologe Max Weber in München unter dem aktuellen Eindruck des Revolutionswinters 1918-19 seinen berühmt gewordenen Vortrag Politik als Beruf. Darin traf er jene Unterscheidung, die zum Klassiker geworden ist, eben die zwischen Gesinnungsethikern und Verantwortungsethikern. Eine Unterscheidung, die nichts an Aktualität verloren hat, besonders im Hinblick auf den gegenwärtigen Umgang unserer Politiker mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Für den Gesinnungsethiker zählt nur die Lauterkeit seiner Absichten, nicht dagegen die Folgen seines Tuns. Max Weber zitiert die Maxime des Protestantismus: Der Christ tut Recht und stellt den Erfolg Gott anheim. Dass auch möglicherweise gerade gute Absichten schlimme Folgen zeitigen können, davon will der Gesinnungsethiker nichts wissen. No borders, no nations, so dröhnen seine markigen Parolen. Oder mit einem Verbrecher wie Putin redet man nicht. Dass im ersten Fall AfD-nahe Positionen früher oder später mehrheitsfähig sind und das Asylrecht ganz abgeschafft wird. Im zweiten Fall der Krieg in der Ukraine sich verewigt und möglicherweise zu einem Flächenbrand in Europa eskaliert? Was schert es den Gesinnungsethiker? Relevant für ihn sind nicht die Effekte seines Tuns und Lassens, sondern die Reinheit seiner Motive. Sprich, die gefühlte moralische Überlegenheit, die er wie eine Monstranz vor sich herträgt. Oder in den Worten Max Webers: Verantwortlich fühlt sich der Gesinnungsethiker nur dafür, dass die Flamme der reinen Gesinnung nicht erlischt. Kurz, auf niemanden trifft der berühmte böse Satz: Das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint, besser zu als auf den Gesinnungsethiker. Der Verantwortungsethiker hingegen hat nach Weber die Folgen seines Handelns im Blick. Pragmatische Erfolge im Kleinen sind ihm wichtiger als hehre Visionen. Die Verhältnisse wenigstens etwas zum Besseren verändert oder, noch bescheidener, das Schlimmste zum weniger Schlimmen abgemildert zu haben, ist ihm Erfolg genug. Dafür ist er bereit, sich die Hände schmutzig zu machen, durch die Kloaken der Abwässerkanäle zu tauchen, sich zur Not mit dem Teufel an einen Tisch zu setzen. Er diskutiert nicht monatelang am Brunnenrand die Schuldfrage, sondern zieht das hereingefallene Kind heraus. Der Verantwortungsethiker schuftet im Tagesdreck, weil er ranklotzt, schwitzt er, weil er den Dreck wegschaufelt, ist er selbst dreckig, weil er den Gestank bekämpft, stinkt er selber. Oder in Brechts hochgestochenem Grau in Grau: Könntest du die Welt endlich verändern? Wofür wärest du dir zu gut? Versinke in Schmutz, umarme den Schlechter, aber ändere die Welt, sie braucht es. Der Verantwortungsethiker besteht auf Borders und Nations. Und wenn es nicht anders geht, führt er Obergrenzen ein, damit sein Land auch morgen noch Flüchtlinge aufnehmen kann. Er tut alles, alles, um in der Ukraine das Blutvergießen schnellstmöglich zu beenden und verdirbt es sich dafür schlimmstenfalls mit allen Akteuren und mit der veröffentlichten Meinung sowieso. Denn ihn leitet ein knallhartes, schmerzhaftes Motto, das in völlig verfahrenen Situationen einzig und allein den Weg aus der Sackgasse weisen kann. Es geht nicht um Gerechtigkeit für eine Seite, sondern um ausgewogene Ungerechtigkeit für alle. Und anschließend startet er allem Hohn und Spott, allen moralisierenden Imperativen des Mainstreams zum Trotz, eine Entspannungspolitik 2.0, damit sich so etwas hoffentlich nicht noch einmal wiederholt. Und es keinen neuen Kalten Krieg, kein neues, auch atomares Wettrüsten gibt oder noch viel Schlimmeres. Denn der Verantwortungsethiker weiß, vor Gott und den Psychoanalytikern mögen Motive gelten. Vor den Menschen zählen Effekte. Es gab mal einen, der sich für diese Arbeit nicht zu schade war, der im Tagesdreck schuftete, oft im Hintergrund, und sich einen Dreck darum scherte, wenn man ihn mit Dreck bewarf und als Landesverräter denunzierte, der sich dem Max Weberschen starken und langsamen Bohren harter Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich, übrigens ebenfalls ein Zitat aus dem genannten Vortrag, verschrieben hatte und es in aller Stille jahrzehntelang praktizierte. Nach einem Vierteljahrhundert hatte er sein Ziel endlich erreicht. Der erste Kalte Krieg war beendet, ohne dass ein einziger Schuss gefallen war. Im Sommer 2015 ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. Sein Name: Egon Bahr.